Halbwissen hoch 2, der Podcast. Mit Stefan und Peach. Ein herzliches Willkommen. Es ist eine laue Nacht da draußen. Es ist noch nicht Herbst. Wir haben eigentlich noch so eine Art Sommer, Spätsommer, Frühsommer, Hochsommer. Wir wissen es nicht ganz genau. Auf jeden Fall haben wir drei uns hier versammelt, um eure Ohren zu massieren mit guten Themen, guten Gesprächen und extra viel guter Laune. Und dafür habe ich mir heute eingeladen, erstens mich, Stefan. Am anderen Ende haben wir noch zwei weitere. Ich habe es schon angekündigt. Der eine nennt sich Peach. Hallo Peach.
Ahoi, Stefan.
Und der andere, ihr könnt es schon fast erraten an meiner Stimmlage und an meinem Geruch und vor allen Dingen an seinem Geruch. Da ist Nova. Herzlich willkommen, Nova.
Ganz intensiv für euch. Hallo Stefan, hallo Peach.
Ahoi Nova.
Das ist wie in der Käserei hier.
Tja, wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, es ist spät, wir haben gekämpft. Wir haben so gekämpft,
aber verloren.
Dass wir hier für euch am Mikrofon, ja, wir haben verloren. Wir haben im Prinzip verloren, aber ihr habt gewonnen. Das nennt man das Waterloo. Aber haben es schon besungen. Ich glaube, es war irgendwann 1970. So alt wie unsere Gags. Tja, wir haben heute Stümperei so, hoch 13.
Also nochmal kurz, ich war ja eine Weile nicht dabei. Also du bist der Peach, richtig? Und du bist Stefan.
So ist es.
Gut.
Los geht's.
Ich bin so gespannt. Welche Folge, Nova, möchtest du heute reviewen?
Was Folge? Was für eine Folge?
Tja, meine Damen und Herren, das war wieder eine fantastische Folge.
Schalten Sie nächste Woche wieder ein.
Ja, also Nova, du wolltest doch zur Folge mit anschaffen oder irgendwas wolltest du doch.
Nee, mit dem Aufräumen. Es gibt bestimmt einen psychologischen Fachbegriff für das Phänomen, was du beschreibst, wenn du was auf so ein absolutes Podest stellst und damit unerwartbare Erwartungshaltung aufbaust. Also ich habe mir drei Notizen gemacht, das stimmt, zur letzten Folge, die ich mit Begeisterung hörte. Die davor habe ich nicht verstanden. Da hatte ich euch ja noch gefragt, worum es da ging, aber keiner hat geantwortet.
Peach, ich habe gesagt, wir müssen den Podcast barrierefrei machen.
Barrierefrei, damit auch Novas ihn verstehen, meinst
zum
du?
Zum Ertasten.
Ja. So. In Braille-Optik.
Ja, es ging um irgendwelche Audioformate und Kabel und Stecker und das habe ich alles nicht verstanden. Ich mache alles kabellos. Ich habe tatsächlich.
Kann mich gar nicht erinnern. Ja. Haben wir vor 2 Jahren mal eine Folge gehabt, ja.
Auch. Aber und ich habe nach dem kurzen Review-Teil noch ein eigenes Thema mitgebracht.
Das ist wieder nur ein Trick, Stefan. Obacht, pass auf.
Der will uns nur seinen eigenen Podcast verkaufen.
Links antäuschen und dann vorne
über umkippen. Wir müssen ihn einfangen, Stefan.
Okay, ich hätte ihm nie die Zugangsdaten zu unserem Provider geben sollen, zu unserem Podcast-Host-Provider, weil ich glaube, Nova hat heimlich einen zweiten Podcast aufgemacht und zieht jetzt die ganzen Fans von uns ab. Der will gleich starten mit mehreren tausend Followern. Ich wusste
es. Haben wir nicht so viele.
So, da ist Nova, ja wahrscheinlich also mehrere tausend Steuerfahnder hinter uns her, aber du bist auch Follower. Ja.
Ich möchte beginnen mit einer persönlichen Frage an Peach.
Ach du
Ist deine Kindergärtnerin stolz auf dich?
Meine Kindergärtnerin, die, wo ich jeden Morgen meine Kinder abgebe?
Nein,
oder?
Deine eigene. In der letzten Folge.
Die ist stolz auf mich, weil ich in der Regel jetzt inzwischen die Mützen und die Sonnencreme nicht mehr vergesse, ja.
Oh, sehr gut.
Die andere. Boah, da gab es so viele. Ich glaube, ich habe so viele enttäuscht, dass die mich durcherreicht haben.
Stefan hat in den letzten Folgen gesagt, dass du deiner Kindergärtnerin voller Stolz erzählt hast, dass du später einen Podcast machen wirst. Jetzt ist es soweit. Aber ich sehe, ihr habt selber schon vergessen, was ihr gesagt habt. Das ist gut, dann kann ich irgendwas erzählen.
Was, wovon erzählt der Stefan? Ich habe keine Ahnung. Was habe ich erzählt? Was habe ich diesmal schon wieder erzählt? Oh Gottes Willen.
Du machst das hervorragend. Also, zum einen habe ich die Antwort, warum bei SSD-Festplatten keine Defragmentation erforderlich ist.
Oh, das wollte ich wissen.
Erzähl.
Erzähl. Habe ich extra recherchiert. Es ist nämlich die fortschrittlichere Technologie.
Oh Gott. Alles klar, danke Nova. Okay, was hast du für weitere Erkenntnisse?
Ihr habt euch gefragt, was ROM bedeutet. Peach kam nicht drauf, Read-Only Memory. Und RAM ist Read-Access Memory.
Nee, Random Access Memory.
Sicher? Random?
Ja.
Deswegen auch die Fragmente.
Also es ist alles fragmentiert, aber es ist egal, oder was? Random.
Ja.
Also, aber eine HDD ist doch eine sich fragmentierende oder fragmentiert werdende HDD hat doch nichts mit RAM zu tun.
Nein, hat sie auch nicht. Aber Pete sprach von ROM im Rahmen seiner Bildersicherung.
Naja, in SSDs sind ja am Ende PROM, P-R-O-M, PROM-Speicher verbaut, du Nase. Programmable Read-Only Memories, ja. Das sind also früher, also ganz, ganz früher, da war der noch nicht, da gab's ROMs. Weil das war, da war irgendwie fest was verdrahtet, die sind werkseitig irgendwie programmiert worden, read-only, so, da war irgendwas drin, read-only. Und dann gab es hier aber programmierbar, deswegen PROMs, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, PROM. Und ich dachte, diese Dinger sind im Grunde die Basis jedes elektronischen Speichers, also sprich USB-Sticks und am Ende auch SSD-Platten. Dachte ich. Ist es nicht so, oder was? Stille, Stille. Stille.
Ich weiß nicht, ob du von Nova dazu jetzt eine hinreichende Antwort
hast. Ich kann dir eine Antwort geben, aber sie wäre inhaltlich nicht zufriedenstellend. Also das weiß ich nicht.
Also das ist jetzt wirklich Halbwissen, ganz tief, lange her, dieses Wissen aus dem, in der Tat aus dem Studium, aber ich bin mir da absolut nicht mehr sicher, weil es ist nicht mein Fachgebiet.
Ich bin ja schon beeindruckt von deiner Fotosicherung. Das ist sehr
beachtlich,
wie du das technisch beschreibst. Also ich habe einfach eine große alte HDD mit Lesekopf, wo ich einfach alle meine Fotos chronologisch im Batzen abspeichere. Das sind immer so 2-Monats-Zeiträume. Da kommen dann von Kamera und Handy alles rein. Dann wird noch sortiert. Die werden extern auf einem USB-Stick, was ja auch eine Art Mini-SSD-Festplatte ist.
Habe ich ja gerade gesagt, ja.
Gespeichert. Und that's it. Also da gibt es keine Redundanz in irgendeinem Netzwerk.
Und dann klatscht die Platte runter, also alles im Arsch.
Das ist mir mal passiert, ja.
Ach, na sowas. Und da lernst du nicht draus?
Ja doch, ich habe aufgehört, die Festplatten runterzuwerfen. Funktioniert sehr gut.
Ach so.
Dazu gab es ja die Anekdote von einem Bekannten von mir, der geraten hat zusätzlich zu, ja, es ist ganz gut, immer eine Backup-Festplatte zu haben, aber eigentlich auch ein Backup von der Backup-Festplatte, ohne klar, dass es jetzt immer ein RAID-System, wie heißen die immer? Das hat ja, also das RAID ist ja so eine Art der Schaltung, ne? RAID-Verbund, genau, aber wie heißt denn das nochmal, wenn man allgemein...
Das heißt Zeitfresser, würde ich sagen, weil das machen die meisten manuell und das frisst Zeit. Deswegen machen es viele nicht.
Genau, auf jeden Fall war diese Anekdote, die habe ich vielleicht schon mal zum Besten gegeben. Da ist Folgendes passiert, er hat gesagt, das ist sehr schön, wenn man das schafft, regelmäßig Backups zu machen und sogar nochmal Not-Backup zu haben, wenn da mal die Backup-Festplatte kaputt gehen sollte. Aber auch ganz wichtig, diese Festplatten, zum Beispiel das Original und das Backup oder das Backup vom Backup niemals am selben Ort lagern, sprich nicht in der gleichen Wohnung.
Physisch trennen, richtig.
Weil dort gab es mal, das war glaube ich da das Problem, da gab es mal einen Wasserschaden oder so. Es war auf jeden Fall, es hat die ganze Wohnung in Mitleidenschaft gezogen und dabei hat es eben das Originalgerät und die Backup-Festplatte gekillt. Und das war total dramatisch, weil das waren irgendwie tausende von Familienfotos und betraf eben die Kinderfotos, also die frühen Erinnerungen. Das war wirklich sehr schlimm. Ich weiß nicht, ob da noch was mit Datenrettung, ich kenne das Ende quasi nicht der Geschichte, aber das war die Lehre, die daraus gezogen wurde. Und jetzt überlegt mal, das ist gar nicht so leicht, sich auszudenken, wie macht man das denn? Möchte man dann seine Backup-Festplatte irgendwo auf Arbeit im Schrank lagern oder
genau,
im
Auto? Das wollte ich gerade sagen. Macht eine Kollegin, die macht das manuell. Die hat zwei Platten im Wechsel und schmeißt sich immer Fotos auf so eine Platte. Und wenn sie sich Fotos auf eine Platte geschmissen hat, dann nimmt sie die Platte mit auf Arbeit, packt die dort in den Schrank und nimmt die im Schrank auf Arbeit liegt, nimmt sie raus und nimmt sie mit nach Hause und schmeißt die Fotos nochmal drauf. Genau.
Ernsthaft? So organisiert ist das?
Naja, das haben wir bei meinem vorletzten Arbeitgeber auch so gemacht. Da gab es zwei Backup-Platten. Eine war immer vor Ort und eine war wochenweise rotierend immer bei jemand anderem in der Wohnung.
Aber für Privatleute ist das, glaube ich, wirklich schwierig, da diszipliniert zu bleiben.
Das ist vor allem, wenn du keine physische Arbeitsstätte hast, aus irgendwelchen Gründen. Also entweder du bist auf Montage und hast halt kein Büro in dem Sinne.
Da müsstest du eigentlich mit so Schließfächern anfangen. Und ich habe mich gefragt,
im Film ist das immer noch so, bei Freunden hinterlegen oder die Freunde hinterlegen ihre Platten bei dir. Wo ist denn das Problem? In einer anderen Wohnung einfach.
Freunde. Ja, aber einfach physisch. Da hat man ja noch nie drüber nachgedacht. Deswegen, also es ist ein interessantes Konzept.
Du vielleicht nicht, Stefan. Du denkst ja immer was drüber nach, wenn es zu spät ist.
Das stimmt nicht. Ja. Ich habe Backup-Festplatten vom Backup und ich habe mehrere Orte habe ich die verteilt. Aber haltet ihr das Auto für einen guten Backup?
Nein.
Warum?
Na, viel zu heiß da drin.
Ja, stimmt.
Oder viel zu kalt da drin. Und viel zu geklaut da drin.
Mein Auto wurde noch nie geklaut.
Deine alte Schüssel will ja auch keiner.
Nicht mal aus dem Auto.
Was haltet ihr davon,
Man hätte so eine, wie so eine, da gibt es auch immer diese Time Capsules und dass man das einfach bei sich quasi im Garten oder im Hinterhof oder so einfach in der Erde vergraben.
Ich glaube, es ist einfacher, die Platte bei Freunden hinzulegen, weil nicht jeder hat einen Garten, wo es vergraben kann.
Mhm. Ja. Ja.
Nächste Frage.
Oder, was auch geht, ja. Was Stefan erzählt hat, dass die ganzen Omas von seinen diversen Kindern sich gerne 12 Bilder von ihm anschauen.
Genau.
Und die ein fotografisches Gedächtnis haben und die dann sich wirklich sicher sind, dann sind das ja gar keine Omas, sondern Onas.
Oh Gott.
Ich fand...
Oh.
Ja.
Dann reicht jetzt auch, oder?
Soll ich nur euch erklären?
Nee, wir haben es verstanden, wir fanden es nur nicht witzig.
Ah, scheiße. Das war eigentlich das Highlight. Ich war so stolz auf mich. Gut.
Okay.
Aber einfach unverdrossen weiter. Ich habe nämlich tatsächlich noch was, und das ist die Überleitung zu dem eigenen Thema, was ich mitgebracht habe.
Juhu, das können wir dann zerreißen. Hm?
Bitte. Ihr wart euch ja nicht so sicher mit Fliehkräften, Kreiselkräften, Zentrifugalkräften und sonstigen Kräften.
Nö, also ich war mir sicher.
Zentripedalkräften.
Stefan hat mir nicht geglaubt. Ich war mir ganz sicher.
Ja, aber du hast ja auch behauptet, dass Fahrräder ab einer bestimmten Geschwindigkeit nicht umkippen würden. Das kann ich aus praktischer Erfahrung widersprechen. Ich bin schon mit vielen Fahrrädern bei hoher Geschwindigkeit umgefallen.
Echt? Na, da lag aber irgendwas im Weg.
Ja, vielleicht.
Weil du keine stabile Warpblase erzeugt hast.
Davon bin ich fest überzeugt. Der Antimateriekern war schon ein bisschen wackelig und bei einem Rad hat er ganz gefehlt.
Siehst du, und deswegen musstest du mit Impuls fliegen und dadurch hattest du das Problem mit der Masseträgheit.
Ja, mit der große Impuls sorgt ja dafür, ja, gerade wenn er von der Seite kommt.
Hast du genug Antimaterie im Reifen gehabt?
Eigentlich ja. Nägel, Antimaterie, alles außer Luft.
Hm.
Also ich konnte mit nur zwei meiner Räder freihändig fahren und das trotzdem bei konstanter Fahrunfähigkeit meiner eigenen Person. Also das liegt mir an der
Hand. Fahrrad hat doch nur zwei Räder.
Also mit dem verstehe ich mich auch wirklich nicht so gut. Der hat immer eine gegenteilige Position, dieser Andi.
Materie. Ja, unmöglich.
Andi-Materie, super. Los, komm mal zum Punkt, Hemingway.
Ja, da dehnt man sich nämlich ganz schön drauf auf, wenn jemand immer so Anti ist, so wie man auch sein E-Bike auflädt.
Ach,
und das ist das Thema.
Ah, oh.
Genau,
okay.
Ich möchte mit euch über E-Bikes sprechen.
E-Fahrrad?
Meine Meinung dazu. Was?
Ach, E-Fahrrad.
Elektrofahrräder, auch Pedelecs.
Ich dachte jetzt Leute, die kein Fahrrad fahren wollen. E-Fahrrad. So, da hatte ich jetzt, okay.
Das habe ich früher gemacht. Peach, also wirklich, das ist
unterirdisch. Also, Entschuldigung mal, wenn ihr schlechte Witze macht, kann ich es auch, ja? Also ganz ehrlich, ja?
Also da waren meine Onas aber deutlich besser. Das müssen wir jetzt wirklich mal uns eingestehen.
Also gut, dass ich schneide. Okay, E-Bikes, ob wir eine Meinung dazu haben. Also meine Meinung ist, brauche ich nicht. Solange ich noch Richtfahrrad fahren kann, fahre ich Richtfahrrad. Punkt. Nächstes Thema.
Und ist ja auch im Flachland.
Doch, ich hab sofort eine Meinung dazu. Peach, pass mal auf. Mhm. Denk mal erstens an die Langstreckenfahrer. Ne? So, erstens das. Und zweitens, wo ich wirklich den Sinn absolut sehe, wenn ich die ganzen Pizzaboten sehe und die jetzt hier, da wo ich auch wohne, geht es ständig bergauf, bergab und so. Mhm. Die Lasten zu transportieren haben oder diese kleinen Kompakträder, die man klappen kann, die wirklich diese kleinen Räderchen haben, die super sind, wenn du mit dem Zug auch reisen musst und so weiter. Und
die Scheiße sind, wenn du auf Kopfsteinpflaster fährst.
Mhm. Egal, aber auf jeden Fall da mit dieser zusätzlichen Unterstützung, total cool.
Mhm.
Finde ich super.
Aber das ging noch vor 20 Jahren auch. Da haben die Pizzaboten auch mit dem Fahrrad und eigener Muskelkraft. Also
da
heute verkümmern die einfach
so viele
alle.
Ja, aber da war die Pizza kalt und voller Schweiß.
Voller Tränen.
Aromatisch würde ich es nennen. Aromatisch.
Heute ist sie frisch und heiter. Mhm. Und was ist mit Leuten, die ins Büro zu einem Meeting müssen und dort nicht verschwitzt ankommen wollen?
Die nehmen Taxi oder Auto.
Taxi ist doch unbezahlbar geworden.
Ja, aber wenn er schon sagt Meeting, Büro, das klingt für mich nach Leuten, die Geld haben.
Nicht zwingend. Da spreche ich aus Erfahrung.
Ach so.
Denk mal anders, Peach, wenn du jetzt, wenn man fit ist und regelmäßig fährt und das ist streckenmäßig irgendwie zu beantworten, geht das natürlich auch ohne Elektrounterstützung.
Ja.
Aber was mir aufgefallen ist, sobald man mal ein bisschen kränklich ist oder hat irgendwie was am Knie oder sonst irgendwas, dann geht das ganz schnell eben nicht mehr so gut. Wenn du nur geradeaus fährst, nimm jetzt mal so die holländische Situation oder die von mir aus ostfriesische Situation.
Ja.
Aber wenn du in ein bestimmtes Alter kommst, wo du eben auch ein bisschen Probleme hast, dann kannst du eben nicht mehr mit voll Power irgendwie bergauf fahren.
Das habe ich ja gerade gesagt. Solange ich noch kann, fahre ich richtig. Das ist meine Meinung.
Das ist ja ehrenwert. Aber was ist, wenn du nicht so fit bist? Es gibt ja auch Leute, die einfach nicht sportlich sind und überhaupt einen Einstieg brauchen, sich zu bewegen. Also mir ging es hier so, ich war früher sehr, sehr dick und wo ich wohne, war es sehr bergig. ein normales Fahrrad, das hätte ich einfach nicht geschafft. Hätte ich die ganze Zeit nur schieben müssen.
Ja. Mir ist was Interessantes letztens passiert zum Thema quasi E-Bike, ist aber was die Roller betrifft. Ihr wisst ja, dass ich mich regelmäßig mal unter Zeitdruck mit diesen Mitteln fortbewege, wenn ich an dem Tag doch mal kein Fahrrad eingeplant hatte. Ja. Benutze ich gerne mal diese Roller. So, und jetzt bei uns hat es sich ein bisschen runtergedampft hier in Erfurt. Das gibt es jetzt eben nur noch zwei Anbieter. Die einen haben die komfortableren Geräte, wo es auch einen Blinker dran gibt und die bessere Federung, wie ich finde. Die anderen fahren irgendwie gefühlt einen km/h schneller oder so. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen spritziger sozusagen.
Na, aber das ist doch dann die Alternative, um unverschwitzt ins Büro zu kommen, weil da stehst du ja wirklich nur drauf. Da das machst stimmt. du ja nichts. Ja,
aber die sind
ja
nicht so komfortabel und relativ langsam.
Ich denke, die sind gefedert, hat er doch.
Genau, so. Und auf das Tempo möchte ich kommen. Und zwar fahren die alle so im Schnitt so 20, 21 km/h. Und das sind wirklich, da fehlen exakt so 4, 5 km/h zum normalen Fahrradfahren, wenn man noch nicht rast. Ja. Wo du wirklich das Gefühl hast, auf gerader Strecke, ich schlafe hier gleich ein. Wie kann das denn nur so langsam sein? Mhm. Und es ist nicht viel, denn letztens habe ich Folgendes erlebt. Ich habe abends um 11 oder 11:30 habe ich so einen Roller geholt von diesem Anbieter, der nicht ganz so komfortabel ist. Und aus irgendeinem Grund hat dieses Ding phasenweise für einige Minuten seine 23, 24 km/h gemacht. Mhm. Das hat sich so deutlich schneller angefühlt, war viel, viel besser, dass ich überlegt habe, ist das Ding zu alt? Geht da irgendwas nicht richtig? Oder sind diese Roller zu einer bestimmten Uhrzeit nur gedrosselt, also stärker gedrosselt und nachts, wo weniger los ist, darf man ein bisschen schneller fahren? Was könnte das sein?
Aber bestimmt nicht offiziell.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Habe ich mich ja eh gefragt, ob man die irgendwie, hacken, wie sagt man, tunen kann. Da kann man da irgendwas machen, dass die schneller fahren?
Aufbohren.
Aufmachen, klar. Software-Tuning. Also bei den Beatrollern glaube ich nicht, aber wenn du einen eigenen hast, da gibt es bestimmt auch was von Ratiofarm.
Ja, da ist ja eh die Frage, dürfen die allgemein nicht schneller als genau diese 20, 21 oder ist das so ein Energiesparding?
Nee, das ist ein gesetzliches Limit, so wie ein Elektrofahrrad ja auch nur 25 km/h fahren darf, weil du sonst ein Versicherungskennzeichen bräuchtest und in Deutschland nicht auf Radwegen fahren darfst. In der Schweiz ist das erlaubt.
Aber guck mal, wenn du sagst 25, was hindert, also ich sag ja, wenn die 23 fahren, das merkt man manchmal, wenn man kurz bergab rollt und der noch nicht quasi einen ausbremst dabei, dann fühlt sich das total richtig an, das Tempo. Aber so 20, 21 ist echt zu wenig. Aber das könnte doch sein, damit die Reichweite einfach höher ist, oder?
Macht nicht so viel aus. Also natürlich sinkt die Reichweite, je schneller du fährst und auch immer stärker, je schneller du wirst durch den Luftwiderstand. Aber das ist, glaube ich, bei den Rollern jetzt nicht so ein großer Faktor. Also die haben ja, die du kaufen kannst, die haben ja Reichweiten so, weiß ich nicht, 30 bis 50 Kilometer. Und ich habe noch niemanden getroffen, der jetzt wirklich gesagt hat, ich fahre mal in die Nachbarstadt, mache meinen Einkauf und fahre wieder zurück.
Warum nicht?
Wie viel Strecke legst du denn mit deinem Bike zurück? Du hast doch ein bisschen außerhalb eine Weile gewohnt und bist wirklich, das war dein Arbeitsweg, ne? Du bist da richtig über Land gefahren, richtig?
Mhm. In verschiedenen Ausprägungen. Ich habe ja schon an vielen Orten gewohnt. Angefangen habe ich mit 7 Kilometer über den Berg, durch den Wald, hin und zurück. Sehr, sehr steil. Das hat echt Spaß gemacht.
Echt, da wäre ich jeden Tag satt.
Na, deswegen ja elektrisch.
Bist du bei Wind und Wetter gefahren?
Meine Vorgabe war 4-mal die Woche mit dem Elektrofahrrad. Einmal habe ich mir das Auto gegönnt. Das war dann immer der Schlechtwettertag. Aber also bei Niese oder so trotzdem, ja. Also so ein bisschen schlecht, das war okay.
Und hast du da so ein Helge Schneider Cape, was dich komplett eingehüllt hat?
Da muss man dann zustehen. Also wenn schon Hardcore, dann richtig Hardcore.
Sparst du dir das Duschen? Kannst du einfach ohne Klamotten draußen rumfahren? Super, bist du sauber hinterher. Das schäumt auch schön.
Ja, definitiv. Da Schaum vor dem Mund, Schaum auf dem Rücken und gut. Wollen wir nicht vertiefen. Das längere, beeindruckendere war später, als ich 34 Kilometer entfernt wohnte. Da bin ich einmal die Woche mit dem Elektrofahrrad auf Arbeit. Habe den Akku dort geladen.
Geldwerter Vorteil.
Rückweg und dann wieder zurück.
Gab es da nicht dieses Lied auch darüber? Hab den Akku dort geladen. Irgendwie so ging das, glaube ich. Aber ich kann mich auch erinnern.
Das ist das alte deutsche Kinderlied. Ja, wer kennt es nicht?
Na, 34 Kilometer ist natürlich eine Ansage. Da würde ich, glaube ich, dann nicht mehr mit dem Fahrrad fahren.
Das war eine gute Stunde, hat es gedauert hinwärts, weil es viel bergab ging. Ja. Rückwärts deutlich länger.
Das war das die Aktion, wo du dein Fahrrad mit deinem Mini-Solarpanel, was du aus dem Dachfenster hast hängen lassen, geladen hast?
Genau das.
Hängt das noch dort?
Ich hoffe nicht, ich bin umgezogen.
Naja, das heißt ja nichts. So wie das befestigt war, kann es durchaus sein, dass das ein tragendes Element des Hauses geworden ist.
Das war Teil der Außenstruktur, ja. Also ich habe es entfernt, ich habe aber nie wieder zurückgeblickt. Das zusammenkrachende Geräusch war hoffentlich irgendwas anderes. Mhm. Das ist ja eigentlich normal.
Also Nova, man sollte es dazu sagen, er hatte es an so einer Art Spanngurt. Das hing so aus dem Fenster raus und war aber innerhalb der Wohnung. Das so ist
eine Art Spanngurt, es war ein Spanngurt.
Ja, und das hing da so, also das Fenster war dauerhaft auf und das war in der Wohnung, glaube ich, war das festgekontert irgendwie, wahrscheinlich wieder mit irgendeinem Schraubendreher, der verklemmt wurde.
Angekippt. Es war ein Dachschrägenfenster und nein, der Spanngurt war um ein Fachwerkholzbalken gespannt.
Und so hing das halt Tag und Nacht raus.
Mhm. Ja, das hat hervorragend funktioniert. Mhm.
Hast du jetzt eigentlich die Genehmigung bei deiner Wohnung, dass du alles ordentlich mit Solarpanels zupflastern darfst auf dem Balkon?
Die waren da. Zwei Vertreter des Vermieters. Ich habe noch nie in so traurige Gesichter geblickt. Also die waren wirklich unglücklich mit ihrem Schicksal.
Ja, wieso das?
Weil durch die sinkenden Preise jetzt immer mehr Mieter sich solche Balkonanlagen holen wollen und aus irgendwelchen Gründen, interne Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft, könnte ich mir vorstellen, müssen die in jeder Wohnung ein statistisches Gutachten, ein elektrisches Gutachten individuell anfertigen.
Obwohl das doch standardisierte Wohneinheiten sind, oder?
Richtig, natürlich.
Gottes Gott.
Und obwohl auch hier an den Balkonen überall Blumenkästen hängen, die mehr wiegen als meine flexiblen Leichtpaneele, 4 Kilo Stück. Mm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Oma Mustermann da an irgendeinem Punkt ein Gutachten vom Statiker einholen musste. Aber so ist es halt. Vielleicht haben sie auch einfach keine Lust drauf und wollen es durch künstliche Verkomplizierung einfach so unkomfortabel machen, dass man es lässt.
Überleg mal, wenn du so eine Reihe rum, also so 4, 5 große Balkonkästen hast und die werden gegossen, wie schwer das ist. Das müssen ja Zentner sein.
Ja, aber du lehnst dich ja auch dran. Du lehnst dich ja auch mit deinem Körpergewicht an so ein Balkongeländer und in der Regel riecht es nicht durch.
Erinnert euch an diese, da gab es irgendeine Nachricht, dass da irgendwo so ein Balkon eingekracht ist, weil irgendjemand auf die tolle Idee gekommen ist, bei einer Party das Ding abzudichten und das volllaufen zu lassen mit Wasser als Pool.
Hä? Was sind das für Schwachmaten?
Ja. Das ist ja geil.
Gottes Willen.
Unfassbar. Die Menschen sind so doof manchmal, wirklich.
Ja, Gewicht ist wie Temperatur, man kann das nicht sehen. Gut, ist eigentlich noch schlimmer. Temperatur kannst du wenigstens fühlen.
Also, wenn ich in den Spiegel gucke oder auf die Waage, dann sehe ich mein Gewicht, mein Freund.
Du siehst bei der Waage noch die Anzeige. Dann ist doch alles in Ordnung, Peach.
Das ist ein gutes Zeichen, Peach. Das ist ein sehr gutes Zeichen.
Na, ich glaube, bei deiner Hausverwaltung geht es nicht nur um Faulheit oder Dummheit, sondern ich glaube, die argumentieren auch mit Windlast und so einem Blödsinn, oder?
Ja, ja. Windlast? Natürlich.
Aber das ist erst ab über 22 Meter Höhe relevant. Da bewegen wir uns noch nicht.
Ach so.
Ich glaube, ich bin auf 18 Meter, wenn überhaupt.
Also man kann jetzt mal zusammengefasst, weil ich meine, es gibt ja auch ein paar Leute, die noch nie drüber nachgedacht haben, sich ein Solarpanel irgendwo hinzuhängen. Du kannst jetzt nicht einfach dir so ein Set bestellen und das einfach irgendwo, also würdest du es jetzt einfach nur auf dem Balkon stehen haben, ist es okay. Und wenn du es anhängst, dann ist es nicht genehmigungspflichtig.
Okay. Nö, eigentlich auch nicht. Das habe ich mir auch zwischendurch überlegt, wenn keine Genehmigung kommen sollte. Also dieses ganze Bohau da drumherum wird ja erst erforderlich, wenn du das mit deinem Hausnetz hier, mit deinem Wohnungsstromnetz verbindest. Wenn du das nicht tust, dann...
Also nur einen externen Speicher, also eine Batterie betreibst sozusagen?
Genau,
ja.
Du kannst dann ja trotzdem Verteilerdose dranhängen und Kabel für alle Gerätschaften und hast ja die gleiche Funktionalität.
Okay, und das geht aber nicht.
Ja, doch, das geht.
Ich denke schon. Also wenn das jetzt noch länger dauert mit der Genehmigung oder wenn es nicht genehmigt wird, denke ich, werde ich das genauso tun. Weil insgesamt 16 Kilo Solarmodul am Balkongeländer, da wird keine Versicherung was gegen sagen. Die Batterie wird nicht mit meinem Wohnungsstromnetz verbunden sein. Es ist dann halt viele Aufputzkabel. Das sieht nicht schön aus. Aber das
kann ja auch ein Einrichtungsstil sein.
Boah. Was dann natürlich fehlt, ist die Redundanz, wenn die Batterie leer ist, kann natürlich nichts vom Netz bezogen werden.
Naja, die ist bei dem kleinen, was ist das, 250 Watt Panel, ist die wahrscheinlich sehr schnell leer, die Batterie, ne?
Ja, in der geplanten Konfiguration, was ich auch da habe, sind es 520 Watt. Das reicht nicht, um alles hier zu betreiben.
Sag doch mal, wir reden die ganze Zeit über Solarpanels, aber wenn ich jetzt sage, ich mag Wind viel mehr, wie groß kann ich denn so ein Windrad?
Am Balkon befestigen? Gar nicht.
So ein Propeller, so direkt vorne dran, weißt
gar
du
nicht.
So?
Gar nicht.
Ja, ich glaube auch gar nicht und die sind sehr teuer im Vergleich.
Noch. Aber überleg mal, ich weiß noch, als ich in der Wohnscheibe gewohnt habe, ja auch so ein bisschen auf einer Anhöhe, ich hatte auf jeder Seite ja einen Balkon, das war so eine interessante Bauweise. Wenn du auf beiden Seiten die Balkontüren aufgemacht hast, das war der Hammer, was das für ein Windkanal erzeugt hat. Da konntest du, da musstest du quasi alles festhalten. Da konntest du keine Blätter rumliegen lassen und das wäre alles rausgeflogen. Das solche Sturmböen.
Also hängt jetzt dein Panel oder was ist jetzt los? Du hängst es, du traust dich nicht, das hinzuhängen. Habe ich das richtig
verstanden? Dann doch nicht. Ich habe, ja, momentan habe ich halt meine kleine Inselanlage, die ich seit hierher habe. Da stehen halt zwei Panels auf dem Balkon, also im Balkon. Und die sind halt mit einer Batterie verbunden.
Naja, ich war ja da, die sind nicht, die stehen da nicht, die sind da einfach lieblos in die Ecke geschmissen.
Na, ich habe die schon sehr liebevoll dahin geschmissen.
Na gut. Aber die sind eigentlich für Bootsbedarf oder Camping sind die, ne? Das sind so flexible, folieartige, oder?
Richtig, genau, die sind biegbar.
Mit so Ösen auch drin, ne? Dass man die eigentlich festzurren kann oder mit Kabelbindern gut festzurren kann.
Mit dicken Kabelbindern, das hält erst rein. Das Modell ist relativ preiswert, die sind schön zu transportieren und falls ich irgendwann dann doch mal noch ein Boot oder ein Camper oder irgendwas habe, kann ich sie dafür verwenden.
Okay, nochmal eine praktische Frage. So ein Panel, so eins von diesen flexiblen Panels, die ja so groß sind, wie kann man das vergleichen mit einem Kühlschrank, mit einer Kühlschranktür so groß?
Ja, so etwa.
Würde das ausreichen? Na gut, du brauchst immer halt noch einen Zwischenspeicher, ist klar. Aber jetzt, um deinen E-Bike-Batterie komplett aufzuladen?
Kommt drauf an, wie viel Zeit du hast. Also da reicht auch ein handtellergroßes Panel.
Aber mir geht es darum, keine Ahnung, Batterie leer. Es ist, die Sonne knallt. Du gehst hoch, hängst das Ding da dran und wie lange dauert das?
Mit einem, kurz rechnen. 4 Stunden. Aber wirklich, wenn die Sonne direkt rausknallt.
Interessant, ey. Das klingt super, finde ich.
Ja. Stefan sagt gleich noch, geht es, dass ich das damit über Nacht auflade?
Ja, also kommt auch auf die Tageszeit an.
Nova, du warst doch derjenige, der irgendwie das Konzept, wer hat das gesagt, dass man sich einen Beamer kauft, um mit dem Solarstrom diesen Beamer zu betreiben und den wiederum auf das Solarpanel scheinen lässt.
Ich glaube, das war deine Idee, die war sehr schlau.
War sie nicht.
Frag mich auch, warum das noch nicht überall gemacht wird.
Weil die Beamer so teuer sind. Die Panels sind günstiger, aber die Beamer sind so teuer.
So, Quatsch. Nee, aber das funktioniert. Also das war ja die ursprüngliche Idee schon vor 7 Jahren, mit wesentlich mehr Aufwand, wesentlich höherem Gewicht, was zu bauen, was das E-Bike auflädt. Damals waren es noch 2 Panels und so Plei-Akkus und ganz viel drumherum. Wahnsinnig schwer. Hat einen halben Tag gedauert, das E-Bike aufzuladen, aber es ging. Und mit den heutigen Angeboten, also ist wirklich sehr, sehr komfortabel, sehr, sehr preiswert und leicht möglich.
Da bist du auf jeden Fall
immer nachhaltig unterwegs.
Ja, du und Peach. Gut, also Peach quasi noch analoges Bike sozusagen. Nova, du hast ja mehrere Fahrräder, davon ein E-Bike, habe ich jetzt rausgehört.
Genau.
Sind die viel schwerer?
Ja, schon. Also du kannst für einen Fahrräder wiegen ja auch unterschiedlich viel und je nach Modell kannst du 10 Kilo draufschlagen.
Ui, naja, okay.
Also ich habe ein E-Mountainbike, das würde halt so als normales Hardtail würde das vielleicht 14 Kilo wiegen und so wie es bei mir rumsteht, wiegt es 25 Kilo durch die ganzen Anbauteile und durch den Akku. Und
das ist nämlich ein Argument.
Ist schon nicht so leicht.
Ist mir letztens wieder aufgefallen, dass in vielen Wohnhäusern ist ja das Abstellen der Fahrräder draußen nicht ordentlich gewährleistet. Gibt es keine Fahrradständer, nichts zum Anschließen oder keine Überdachung, wie auch immer. Ja. In den Treppenhäusern ist es nicht gestattet, aber es gibt immer Keller, die über eine Treppe, manchmal 1,5 Treppen zu überwinden sind. Das Publikum, was besonders hier angesprochen wird, bitte lasst eure Autos stehen, sind ja auch viele Rentner angesprochen, die wiederum das Problem haben, dass sie körperlich gar nicht in der Lage sind, mehrfach am Tag das Fahrrad eine Treppe rauf und runter zu tragen, geschweige denn die E-Bikes, die viel schwerer sind, die aber leichter quasi im Handling, beim tagtäglichen Handling werden. Das steht sich quasi selbst im Wege. Ist mir so aufgefallen, das ist ein absoluter Widerspruch.
Doch, definitiv.
Geht eigentlich nicht.
Das ist ja wie mit Elektromobilität, also das geht ja auch nicht. Wo willst du denn dein Auto dann laden? Gleiche oder ähnliche Problematik, ja. Bei großen Mehrfamilienhäusern, begrenzten Außenflächen, da scheitert es daran.
Übrigens, Jungs, ein EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory, ist ein nicht flüchtiger Speicherbaustein, der Daten auch nach dem Ausschalten speichert und durch ultraviolettes UV-Licht gelöscht werden kann.
Durch UV-Licht?
UV-Licht, den darfst du also nicht in der Sonne
nicht nahren. Flüchtig, finde ich auch interessant. Behalten Ihre Daten auch nach dem Ausschalten der Stromversorgung, was Sie für das Speichern von Firmware oder BIOS-Informationen geeignet macht. Machte.
Aber Licht,
steht Machte.
Licht, hä? Das ist doch so ein eingegossenes Objekt in so eine, diese komische schwarze Masse. Was ist das? So eine Art.
Gekapselt.
Ich weiß nicht.
Harz. Und da, wie hat
wenn du
da
den, und hier steht noch, wenn du den EEPROM 100 bis 200 Mal gelöscht hast, dann ist die Lebensdauer quasi erschöpft. Bis dahin ist aber nicht flüchtig, also wenn du es nicht aktiv löschst. Aber mittlerweile, und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema USB und SSD, Flash-Speicher haben die EEPROMs weitgehend ersetzt, steht hier.
Ach so, also Flash-Speicher funktionieren komplett anders.
Das ist ganz anders, genau. Und auch sehr interessant, hier steht, das Abkleben des Fensters mit einem Aufkleber ist wichtig, um versehentliches Löschen durch Sonnenlicht zu verhindern. Also bei EEPROMs. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt. Ich meine, das ist ja die typische KI-unterstützte Google-Suche sozusagen. Ne?
Eine seriöse Quelle voller Experten.
Ja, und deswegen, wir merken schon, das wird jetzt hier nichts mehr. Ne? Das ist irgendwie da, das ist einfach nur noch, das ist einfach nur noch Mist. Das ist einfach nur noch Crap, ne? Holy Crap. Und wir sind ja quasi auch der Holy Crap im Podcast-Universum. Ich finde, nach dieser wunderbaren Review, die uns eigentlich nicht viel Neues an Wissen gebracht hat, außer, dass wir jetzt wissen, dass es sehr viele Solarpanels in irgendeiner Wohnscheibe gibt, wo der Nova haust, denke ich mal, dass er wird auf jeden Fall genügend Strom haben, wenn er beim nächsten Mal bei uns sich wieder reinklingt. Denn wir haben einen ziemlich hohen Strombedarf, weil wir anscheinend unser gesamtes Wissen nur über ChatGPT und Konsorten beziehen. Was gibt es eigentlich noch? Mistral, JetGPT, also OpenAI. Wer ist noch so da draußen?
Gemini, hat man gesagt.
Gemini, richtig.
Perplexity, wie heißen die? Perplexity? Perplexity.
Ich glaube Perplexity.
Genau, und bei Peach zu Hause natürlich Duden und Brockhaus, ne?
Nee, Meyers Taschenlexikon, eine Ausgabe von 1963. Finde ich gut, sind schöne Zeichnungen drin.
Steht alles drin, was man wissen muss.
Eigentlich steht da alles für den Hausbau drin. Steht auch eigentlich alles für die Steuererklärung drin. Und wahrscheinlich steht auch ein Backrezept drin. Mal gucken.
Super, dann treffen wir uns beim nächsten Mal am besten bei Peach und backen mal ordentlich was zusammen. Bis dahin würde ich sagen, bleiben wir hoch erwartungsvoll, wie das Nova ja auch mag, und freuen uns schon auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt: Halbwissen
hoch 2
bei Erna Stümperei
hoch 3.